Deutschlandfunk.
Christine, du behandelst PatientInnen mit Schlafproblemen und hattest auch schon mal jemanden mit nächtlichen Essattacken in der Therapie.
Ich erinnere mich noch gut an eine Patientin, die jede Nacht aufgestanden ist, um zu essen. Und sie hat das sogar gemacht, wenn sie woanders zu Besuch war und übernachtet hat. Und das war natürlich extrem belastend, weil es auch einfach super peinlich war. Und sie hat dadurch auch Probleme mit dem Gewicht gehabt, was auch schwierig war.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Unser Thema ist heute nachts essen. Wenn Menschen regelmäßig nachts zum Kühlschrank gehen und essen und es mit dem Schlafen sonst wirklich nicht klappt. Das kann im wachen Zustand passieren, aber eben auch in einem Zustand, in dem die Menschen später nicht mehr wissen, dass sie am Kühlschrank waren. Christine, du hast wie jede Woche Studien dazu mitgebracht.
Ja, wir schauen heute drauf, wann nächtliches Essen eigentlich zum Problem wird, was das mit den Menschen und ihrem Schlaf macht und was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, wenn ich aufwache, dann muss ich was essen, sonst kann ich nicht wieder einschlafen.
Und in unserem Mythencheck schauen wir uns heute an, ob es tatsächlich schlecht fürs Gewicht ist, abends eine kalorienreiche Mahlzeit zu essen. Und damit heil zu überschlafen, eurem wissenschaftlichen Schlafpodcast. Jede Woche dienstags gibt es von uns neue Folgen. Und wir sind Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Das bist du. Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Christine, ganz kurz vorab, weil das Thema so mega interessant ist. Wie beeinflussen sich denn Schlaf und Essen überhaupt gegenseitig?
Also klar ist, die Nacht ist eine Phase, in der Menschen eigentlich nichts essen. Also zumindest, wenn man mal von kleinen Kindern absieht. Und das liegt nicht nur daran, dass wir im Schlaf ja zumindest im Normalfall nichts essen können, weil wir eben im Bett liegen und schlafen, sondern wir haben auch in der Regel gar keinen Hunger während dieser 8 Stunden oder wie viel auch immer man schläft. Und das liegt daran, dass sich in der Nacht die Ausschüttung von Hormonen, die unser Hungergefühl beeinflussen, verändert. Also die Hormone, die dafür sorgen, dass wir uns satt fühlen, von denen wird mehr ausgeschüttet und von den Hormonen, die für Hunger oder Appetit sorgen, weniger. Abgesehen davon wird aber auch der Stoffwechsel im Schlaf runtergefahren. Wir brauchen also weniger Energie. Da ist eine längere Phase ohne Essen dann auch gar nicht so schlimm.
Und ich habe das eben schon angedeutet. Es gibt verschiedene Fälle, in denen Menschen dann doch nachts zum Kühlschrank gehen und essen. Lass uns mal mit den Menschen starten, die dabei wach sind. Wie läuft denn so ein Abend und so eine Nacht für sie typischerweise ab?
Ja, also für die meisten Menschen, wie dich und mich, ist das Abendessen vermutlich die letzte größere Mahlzeit am Tag, vielleicht abgesehen von einem kleinen Snack. Und im Gegensatz dazu nehmen die Betroffenen hier oft mehr als ein Viertel der Kalorien, die sie insgesamt am Tag zu sich nehmen, erst nach dem Abendessen, also am späteren Abend oder auch in der Nacht, wenn sie aufwachen, zu sich. Das ist wirklich sehr, sehr viel und üblicherweise, muss man auch sagen, haben die Betroffenen deshalb dann am nächsten Morgen erstmal keinen Hunger.
Mhm. Und das nennt sich dann Night-Eating-Syndrom. Mhm. Wie viele Menschen machen das eigentlich schätzungsweise?
Dazu gibt es eine repräsentative Studie aus Deutschland und die schätzt, dass eine von 100 Personen ein Night-Eater ist.
Ah, okay, interessant. Also 1%, ja?
Mhm, ja, genau.
Wie fühlt sich das an für Betroffene? Also wird das immer als Problem wahrgenommen?
Also ich sehe jetzt natürlich in meiner Tätigkeit dann nur die Menschen, für die das auch ein Problem ist. Mhm. Aber da muss man sagen, wenn man sich dann eben in Behandlung auch begibt, dann ist der Leidensdruck schon enorm. Also das war auch bei meiner Patientin damals so und sie war wirklich extrem erleichtert, als es auch im Laufe der Behandlung dann besser wurde. Ja. Einerseits kann das natürlich den Schlaf deutlich beeinträchtigen, also ein voller Bauch, der verträgt sich einfach nicht besonders gut mit dem Schlaf. Und auch wenn man dann nachts aufstehen muss, um zu essen, das Licht anschalten muss und so, dann sorgt das einfach für eine Unterbrechung und gegebenenfalls auch für eine Verkürzung des Schlafs. Und dazu kommt, dass die Betroffenen dann vielleicht auch Schuldgefühle haben oder sich einfach schlecht fühlen, weil sie dann wieder so einen Essanfall hatten. Manche schämen sich auch dafür, das ist peinlich. Und zwar nicht nur, wenn man irgendwie an einem fremden Ort übernachtet, sondern vielleicht auch der eigenen Familie gegenüber. Mhm. Und es kann auch zu einer Gewichtszunahme führen und auch darunter leiden viele Betroffene dann.
So, jetzt gibt es aber noch eine andere Form des Essens in der Nacht. Und zwar die, bei der die Menschen nicht so richtig wach sind. Also sie wissen nicht, was sie machen. Aber auch sie sind nachts am Kühlschrank oder wo auch immer sie was Essbares finden. Wie läuft das ab bei den Betroffenen, so eine typische Nacht?
Ja, also der Ablauf des Abends wäre vermutlich erstmal ganz ähnlich wie bei dir und mir, also im weitesten Sinne normal. Aber so 1 bis 3 Stunden, nachdem sie dann ins Bett gegangen sind, verlassen sie das Bett, obwohl sie eigentlich schlafen. Und dann beginnt auch die Suche nach Essbarem. Manchmal sind es einfach nur Snacks, die sich jemand greift, aber manche machen sich dann auch belegte Brote oder kochen sogar was. Aber weil die Betroffenen eben nicht wach sind, landen auch Dinge im Mund oder Bauch, die gar nicht essbar oder sogar gefährlich sind. Und am nächsten Morgen wachen sie dann auf und haben nur ganz vage eine Erinnerung oder auch vielleicht gar keine Erinnerung daran, was in der Nacht passiert ist. Also manchmal stehen sie dann auf und denken sich erst, wieso steht da jetzt schmutziges Geschirr in der Küche rum? Ich habe doch gestern Abend noch abgespült oder Essensreste. Und daran merken sie dann eigentlich erst, was in der Nacht passiert ist. Oder manchmal sind es natürlich auch MitbewohnerInnen, die dann sagen, hey, ja, du warst heute Nacht auf und hast was gegessen.
Ja, und ich habe gelesen, das kann ja auch gefährlich werden. Also natürlich einerseits, weil man vielleicht die Herdplatten anlässt oder da einfach irgendwie mit Dingen hantiert, die heiß sind und eigentlich nicht wach ist. Aber zum anderen auch, weil die Leute ja wohl teilweise auch sowas essen wie rohes Fleisch oder Seife, ne?
Ja, genau. Also wirklich nicht essbare Dinge. Und wenn man rohes Fleisch isst, das kann auch einfach zu einer Fleischvergiftung zum Beispiel führen. Ja.
Und das nennt sich dann Sleep-Related Eating Disorder.
Genau. Und das ist eine sogenannte Parasomnie, also unerwünschtes Verhalten oder auch unerwünschte Ereignisse im Schlaf. Wir haben hier im Podcast ja auch schon mal über das Schlafwandeln gesprochen. War, glaube ich, eine unserer ersten Folgen. Mhm. Und davon ist das Essen oder Trinken im Schlaf oder eben diese Sleep-Related Eating Disorder eine Variante. Also es ist eigentlich wie Schlafwandeln, nur dass die Betroffenen nicht einfach nur in der Wohnung umhergehen, sondern auch eben wirklich essen und trinken.
Wie viele Menschen betrifft das?
Studien berichten, dass so 4 bis 5 von 100 Menschen, also 4 bis 5% von der Sleep-Related Eating Disorder, also quasi Schlafwandeln mit nächtlichem Essen, könnte man das auch nennen, betroffen sind. Aber diese Zahlen sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Ergebnisse auf oft ziemlich kleinen Stichproben basieren und die waren auch nicht repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung.
Ja, ich wollte gerade sagen, das käme mir wahnsinnig viel vor, wenn irgendwie so 4 bis 5% der Menschen nachts, ohne es zu wissen, essen.
Ja. Ja.
Und diese Form des Essens in der Nacht, die stelle ich mir sehr, sehr belastend vor. Was weiß man denn darüber, wie es den Menschen damit geht?
Also die konkreten Folgen, die sind großteils sicher ähnlich wie jetzt beim Night Eating Syndrome, also da, wo man eben bewusst in der Nacht aufsteht und isst. Gewichtszunahme oder man schämt sich auch für dieses Verhalten. Aber wenn das Essen im Schlaf und damit eben nicht bewusst stattfindet, dann macht es das natürlich auch noch weniger kontrollierbar oder auch gefährlich. Und das kann auch durchaus Angst machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man hat sich ja einfach nicht so richtig in Kontrolle. Man weiß nicht, ob man den Gasherd noch anlässt oder sonst irgendwas. Ne, das ist schon hart.
Ja.
Lass uns mal darüber sprechen, wer davon betroffen ist, im Schlaf bzw. in der Nacht zu essen. Gibt es da bestimmte Risikogruppen? Ich habe gelesen, Frauen und Jugendliche sollen häufiger betroffen sein.
Ja, du hast recht. Also es scheint bei Frauen häufiger zu sein und beginnt typischerweise, so wird es beschrieben, auch im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter. Mhm. Aber so richtig von einer Risikogruppe würde ich da jetzt auch nicht sprechen.
Okay. Kann sowas denn eigentlich sozusagen in der Familie liegen?
Ja, durchaus. Also diese Tendenz, dass der Schlaf nicht hundertprozentig stabil ist, sondern bestimmte Teile des Gehirns wach werden, während andere weiterschlafen, was dann eben so ein Fenster für Schlafwandeln oder auch diese Sleep-Related Eating Disorder öffnet, diese Tendenz, die scheint durchaus genetisch bedingt zu sein. Da gibt es jetzt für diese Sleep-Related Eating Disorder keine konkreten Zahlen, aber im Schlafwandeln, das ja sehr ähnlich ist, ist zum Beispiel das Risiko, dass eine Person schlafwandelt, 10-mal höher, wenn diese Person eine oder einen Verwandten ersten Grades hat, der oder die auch schlafwandelt. Also da sieht man schon ganz klar diese genetische Komponente.
Ach, sehr spannend. Okay. Wir wollen darüber sprechen, wo es herkommt, dass Menschen in der Nacht essen. Ich glaube, wir müssen an der Stelle diese beiden Arten des Nachtsessens auch wirklich nochmal gut auseinanderhalten. Lass uns starten mit dem Night-Eating-Syndrom, also dieser Form des Essens, bei der die Menschen wach und ansprechbar sind und sich eben auch am nächsten Tag daran erinnern können, dass sie in der Nacht gegessen haben. Wie kommt das zustande, dass Schlafen oder auch eben wieder Einschlafen in der Nacht ohne Essen dann einfach keine Optionen sind?
Ja, also vorneweg muss ich vielleicht sagen, eine einfache Antwort darauf gibt es nicht. Und die Forschung zum Night-Eating-Syndrom, die steckt leider auch total in den Kinderschuhen.
Okay.
Es ist vermutlich so eine Kombination aus dem Einfluss von Hormonen, also Hungerhormon, Sättigungshormon, auch andere noch, einer Verschiebung des Essensrhythmus in die Abend- und Nachtstunden hinein und aber auch psychologischen Faktoren. Also vielleicht kann ich mal sagen, bei der Patientin, die ich damals hatte, ich glaube, das, da war auch ein Teil dessen, dass sie irgendwie gelernt hatte, dass sie, wenn sie nicht aufsteht und isst, dass sie dann nicht mehr gut einschlafen kann. Mhm. Und insofern war das fast wie so eine Schlafhilfe für sie. Und wir haben es dann eigentlich auch in der Therapie ganz schön geschafft, dadurch, dass sich der Schlaf dann verbessert hat, dann gab es gar nicht mehr so dieses Bedürfnis nach dem nächtlichen Essen, weil sie gar nicht mehr aufgewacht ist und wieder einschlafen musste.
Okay, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Psychologische Faktoren hast du eben angesprochen. Welche Rolle spielt denn Stress?
Also bei manchen Menschen führt Stress ja dazu, dass sie zu hochkalorischen Lebensmitteln greifen. Also so klassisch Wohlfühlessen, Pizza, Pasta eher als was Gesundes. Und vielleicht auch mehr essen, wenn sie eben im Alltag viel Stress haben. Das betrifft jetzt eher das Essen am Tag. Aber es ist nicht unplausibel, dass Stress auch das Essverhalten später am Abend oder eben in der Nacht beeinflusst. Und Stress stört ja auch den Schlaf und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass eben jemand aufwacht und dann das Gefühl hat, essen zu müssen. Also anders gesagt, wenn ich gar nicht aufwache, dann gibt es auch diese Möglichkeit, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt essen, gar nicht.
Mhm.
Und es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass so eine Behandlung mit Entspannungsverfahren Menschen mit so einem Night-Eating-Syndrom helfen kann. Also auch da nochmal so ein Link zum Stress.
Ja, okay. Das finde ich auch super interessant. Ist auch ein guter Vorgriff für unseren Part, wo wir über die Lösungen sprechen. Welche Rolle spielen denn Alkohol und vielleicht ja auch andere Drogen?
Also ganz klar ist auch die Selbstkontrolle, die spielt beim Night-Eating-Syndrom auch eine Rolle. Also ob ich mich kontrollieren kann, dass ich da nicht in einen Essanfall rutsche oder ob die Kontrolle da einfach versagt. Und Alkohol sorgt dafür, dass die Selbstkontrolle schwindet, wie vermutlich auch bei anderen Drogen. Wenn man jetzt kifft, da kommt es ja manchmal auch vor, habe ich mir zumindest sagen lassen, dass es dann zu so Essanfällen kommt. Dann muss man aber sagen, gilt das jetzt nicht als Night-Eating-Syndrom. Das ist halt einfach eine Folge des Kiffens.
Mhm. Du hast eben schon gesagt, die Hormone können eine Rolle spielen. Lass uns mal drauf schauen, wie genau.
Ja, also es gibt eine Studie, die zum Beispiel gefunden hat, dass Menschen mit Night-Eating-Syndrom am Abend weniger Melatonin ausschütten. Also das Hormon der Dunkelheit, was uns auf die Nacht vorbereitet und uns auch beim Einschlafen hilft. Und auch vom Sättigungshormon, da wurde bei diesen Menschen weniger ausgeschüttet. Also da kam dieses Sättigungssignal im Körper nicht so richtig an.
Mhm.
Und das könnte zumindest das nächtliche Erwachen und auch Essen begünstigen, auch wenn man ganz klar sagen muss, da braucht es noch mehr Forschung.
Was bedeutet das für die Betroffenen denn am Tag? Also du hast eben schon mal gesagt, so fürs Frühstück ist der Hunger dann so ein bisschen irgendwie weg. Können wir noch mehr darüber sagen?
Also am Morgen ist da erstmal dann nichts mit Essen meistens. Der Hunger, der kommt dann halt im Verlauf des Tages, weil sie ja sehr spät am Abend oder auch erst in der Nacht noch viel gegessen haben. Und letztlich ist wirklich so der Rhythmus des Essens dann gegenüber dem Schlaf-Wach-Rhythmus verschoben, sodass eben die letzte große Mahlzeit spät am Abend oder sogar in der Nacht stattfindet. Und das, da muss man auch nochmal darauf hinweisen, eben wirklich regelmäßig. Also wir sprechen jetzt nicht irgendwie über einen verschobenen Rhythmus nach einer Partynacht am Wochenende.
Ja, ich glaube, wir müssen das auch nochmal abgrenzen an der Stelle. Also wir sprechen ja jetzt auch nicht einfach von einer schlechten Gewohnheit, ne?
Nee, genau. Also schlechte Gewohnheit wäre irgendwie, es stört mich, aber ich leide nicht besonders drunter. Bei dieser Störung ist es ganz klar, da leiden Menschen drunter und Menschen wenden sich auch deshalb dann an Therapeutinnen und Therapeuten, vielleicht auch, weil der Schlaf dann irgendwann gestört ist. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine Marotte.
Ja. Wie lässt sich denn Night-Eating-Syndrom diagnostizieren? Also wenn jetzt jemand sagt, puh, ich finde mich da irgendwie so wieder in dem, was ich da jetzt gerade höre bei Überschlafen. An wen sollte er oder sie sich wenden?
Der wichtigste Schritt ist sicher, sich an die Hausärztin, den Hausarzt zu wenden oder auch direkt an Schlafmediziner, eine Schlafmedizinerin. Es gibt auch einen Fragebogen, den Night Eating Fragebogen, gibt es auch in der deutschen Version. Der kann auch hilfreiche Hinweise liefern, auch wenn ich davon abraten würde, das jetzt irgendwie anzufangen, selbst zu diagnostizieren. Ja, also das gehört wirklich in Fachhände.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir an der Stelle zum Sleep-Related Eating Disorder. Also das ist das, worunter Menschen leiden, die nachts an den Kühlschrank gehen und in dem Moment ist es ihnen gar nicht bewusst. Sie sind in so einem Halbschlafstadium und die auch manchmal Dinge essen, die sie nicht essen sollten, sei für rohes Fleisch. Es klingt gefährlich. Wie entsteht das, was wir Sleep-Related Eating Disorder nennen?
Also wie beim Schlafwandeln, von dem viele unserer Hörerinnen und Hörer sicher schon Vorstellung haben oder vielleicht sogar unsere Folge dazu schon gehört haben. Bei gesunden Schläferinnen und Schläfern schläft das Gehirn entweder oder es ist wach. Und beim Schlafwandeln ist es so, dass das Gehirn eben teilweise erwacht und in so eine Art Zwischenzustand kommt, der eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Das ist eigentlich ein Fehler der Natur. Und in diesem Zwischenzustand sind manche Teile des Gehirns dann wach oder wacher als andere, während die Person aber eigentlich weiter schläft. Also die Person schläft, sie wird deshalb eben auch keine oder ganz wenig Erinnerungen mehr daran haben, aber sie öffnet die Augen, kann das Bett verlassen, teilweise auch noch mit anderen Menschen interagieren, sich fortbewegen und eben Dinge essen.
Ja, und welche Folgen hat das? Also wir haben eben schon gesagt, Scham, Übergewicht, andere gesundheitliche?
Scham. Genau, Scham, Übergewicht und wie du gesagt hast, ist einfach gefährlich.
Viele kennen ja sicher so diese sogenannte Binge-Eating-Störung, ne? Bei der Betroffene Essanfälle haben. Gibt es da einen Zusammenhang?
Also grundsätzlich muss man sagen, es sind zwei verschiedene Störungen. Also das eine findet im Schlaf statt und ist nicht bewusst und das andere findet bewusst statt und man ist natürlich wach. Dennoch kann auch dieses Sleep-Related Eating Disorder manchmal ein bisschen aussehen wie Binge-Eating, weil auch bei dieser Sleep-Related Eating Disorder das manchmal von außen aussieht, als hätten die Menschen so einen kompletten Kontrollverlust über ihr Essen. Und Menschen, die eine Essstörung haben, und dazu zählt ja auch die Binge-Eating-Störung, und unter den Menschen, die überhaupt eine Essstörung haben, und dazu zählt ja auch die Binge-Eating-Störung, da haben auch mehr Menschen eben so eine Sleep-Related Eating Disorder.
Ach, spannend. Okay, das heißt, da können wir auf jeden Fall so von dem Zusammenhang sprechen. Mhm. Bevor wir schauen, was sich machen lässt, wenn jemand nachts isst und das für sie oder ihn belastend ist, kommen wir mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Wenn wir beim Thema Essen und Schlaf sind, müssen wir diesen Mythos dringend mal besprechen, nämlich abends Großessen macht dick. Was ist da dran an einem Zusammenhang zwischen Gewichtszunahme und der Uhrzeit, um die wir essen?
Also für alle, die gerne später am Abend noch gerne schön was kochen und auch essen, habe ich an der Stelle eher eine schlechte Nachricht. Die Studienlage ist nämlich ziemlich eindeutig. Spätes Essen erhöht das Risiko für ein höheres Körpergewicht oder auch Übergewicht und einen höheren Körperfettanteil. Und dabei geht es, das muss man auch dazu sagen, nicht so sehr um die reine Uhrzeit, sondern es geht eher darum, wie spät man relativ zum eigenen Chronotyp oder vereinfacht gesagt auch zur üblichen Bettzeit isst. Ein Grund für diese Tendenz zu einer Gewichtszunahme scheint zu sein, dass spätes Essen die Balance der Hormone, die eben Appetit und Sättigung regulieren, verändert und so insgesamt zu mehr Hunger und Appetit führt. Und manche Studien finden auch, dass der Stoffwechsel sich verändert, was auch dann eine Gewichtszunahme begünstigen könnte.
Also können wir sozusagen als Tipp mitgeben, man sollte, gerade wenn man ein früher Typ ist, dann nicht noch so eine Stunde vorm Schlafengehen eine riesige Mahlzeit essen, ne?
Ja, genau.
Wir wollen hier am Ende unseres Podcasts ja immer über Lösungen sprechen und auch über Behandlungsmöglichkeiten. Die sind ja auch ganz unterschiedlich, je nachdem, von welcher Form von Nachtsessen wir hier sprechen. Wir wollen wieder starten beim Night-Eating-Syndrom, da wo man wach ist. Wie kriegt man das in den Griff?
Also die Psychotherapie, zum Beispiel eine kognitive Verhaltenstherapie, spielt bei der Behandlung eine zentrale Rolle. Da geht es zum Beispiel um die Verbesserung des Schlafs, weil wenn man nicht mehr bewusst aufwacht, dann gibt es auch weniger Möglichkeiten für nächtliches Essen. Oder Patientinnen und Patienten können auch erleben, dass sie dieses Essen gar nicht brauchen, um wieder einschlafen zu können. Aber es geht auch um einen gesunden Umgang zum Beispiel mit Stress oder Emotionen, dass man lernt, eben auch die nicht nur übers Essen zu regulieren.
Lass uns so ein paar Stichworte durchgehen. Fester Rhythmus bringt was?
ja, ein fester Schlafrhythmus ist einfach nie verkehrt, beziehungsweise fast die Grundlage auch für guten Schlaf.
Regelmäßige Mahlzeiten?
Auch das. Also beim Night-Eating-Syndrom ist das Essen ja in den Abend bzw. die Nacht verschoben und das Frühstück fällt in der Regel aus. Und ein gesunderer Essensrhythmus mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu bestimmten Uhrzeiten kann da auch hilfreich sein.
Was ist mit Lichttherapie?
Kann auch eine Option sein, ja. Insbesondere bei Menschen, die einen sehr späten Chronotyp haben, also ausgeprägte Nachteulen sind, kann Licht am Morgen dann hilfreich sein.
Was kann noch helfen?
Auch bestimmte Medikamente können laut Studien hilfreich sein. Also auch da kann man dann mit dem Schlafmediziner oder Schlafmedizinerin drüber sprechen.
Und jetzt zum Sleep-Related Eating Disorder, also der Form von nächtlichem Essen, bei der man nicht wach ist, eher in so einem Schlafwandelzustand. Lass uns vielleicht erstmal drüber sprechen, wie man sich selbst vom Essen abhält und vielleicht ja auch davon, sich zu verletzen, weil das kann ja auch passieren. Mhm. Tipps, die man so im Netz findet, die gehen meistens los mit, man sollte die Küche oder den Kühlschrank abschließen.
Ja, ist auf jeden Fall eine Strategie und vielleicht auch wirklich die Küche, auch um zu verhindern, dass der Herd oder ein Messer genutzt wird.
Man muss wahrscheinlich ja dann auch irgendwie seine Schlafumgebung sichern, ne? Also ich habe da gelesen von Abpolstern, von scharfen Kanten, vielleicht auch andere Türen verschließen, Fenster verschließen.
Ja, auch das sind gute Strategien. Die findet man da auch als Empfehlungen bei Schlafwanderinnen und Schlafwandern, jetzt vielleicht auch ohne nächtliches Essen. Mhm. Der Schutz vor Verletzungen, der steht da ganz klar im Vordergrund.
Ich habe auch gelesen von Sensoren, die sollen einen warnen, sobald man das Bett verlässt.
Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, denn das bedeutet ja, in dem Moment, wo die Person dann aufsteht, wird sie auch wahrscheinlich geweckt. Und ein Wecken bedeutet auch immer eine Störung des Schlafs. Und Schlafmangel, der kann das Problem verstärken.
Wie kann man das Problem denn langfristig in den Griff bekommen? Also wie dafür sorgen, dass diese Essattacken nachts auch gar nicht mehr auftreten?
Also alles, was verhindert, dass man nachts in diesen schlafwandlerischen Zustand, in dem man dann eben auch isst, kommt, dient im Endeffekt dazu, das Problem in den Griff zu bekommen. Dazu zählt ausreichend Schlaf. Ich habe gerade schon gesagt, Schlafmangel steigert eher das Problem, aber auch ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus und auch, dass man schaut, dass es keine Reize gibt, die so ein Aufwachen oder eine Störung des Schlafs begünstigen. Also was wie Lärm oder Licht, auch Schmerzen oder nächtliche Hitze.
Was hältst du von Entspannungsmethoden?
Ja, also Stress reduzieren ist auch sehr sinnvoll, denn das macht den Schlaf einfach weniger anfällig für dieses teilweise Erwachen und damit auch für die Sleep-Related Eating Disorder.
Gibt es auch hier Medikamente, die eingesetzt werden können?
Da ist die Datenlage recht begrenzt. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es jetzt da ein Medikament gibt, das gibt man und dann ist gut.
Okay. Und für Angehörige würdest du sagen, wenn man jemanden kennt, der nachts dann aufsteht und versucht zu kochen oder versucht irgendwie was zu essen, was er oder sie vielleicht nicht essen sollte. Sollte man die Personen aufwecken oder eher nicht?
Also besser nicht aufwecken, sondern versuchen, die Betroffenen wieder ins Bett zu bringen. Und die können ja auch noch interagieren ein Stück weit. Also die reagieren dann schon auf Ansprache und lassen sich dann häufig auch ins Bett begleiten. Weil es ist einfach so, wenn man die Betroffenen aufweckt, dann kann es sein, dass die erstmal total verwirrt sind oder vielleicht sogar aggressiv, weil die haben ja geschlafen, die wissen gar nicht, was los ist. Und das sollte man für beide Seiten verhindern.
Christine, ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, Menschen, die entweder vom Night-Eating-Syndrom oder vom Sleep-Related Eating Disorder betroffen sind, die leiden wirklich darunter, aber es gibt Hilfe.
Ja, genau.
Dann danken wir euch an der Stelle fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer Themenvorschläge und Feedback schicken an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und wir wünschen euch einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Überschlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.